25. Jänner 1992. Die pensionierte Chemikerin Margrethe J. stellt ihr Auto in der Grazer Schörgelgasse ab, geht Richtung Hauseingang. 50 Meter vor dem Gebäude bricht sie plötzlich zusammen. Ein Projektil steckt in ihrem Kopf. Am nächsten Tag ist die Frau tot. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees, ich bin Redakteur und Host des Podcasts, in dem wir über Fälle aus der Steiermark und aus Kärnten sprechen. Und für alle von euch, die vielleicht schon wieder auf einen Fall aus Kärnten warten, der kommt dann das nächste Mal, da geht es dann nach Villach. Aber heute bleiben wir noch einmal in meiner schönen Heimatstadt in Graz. Und hier in der Redaktion in Graz darf ich begrüßen den langjährigen Kriminalreporter und Stammgast bei Delikt, Hans Breitegger. Servus, Hans.
Servus, hallo.
Ja, Hans, du hast diesen Fall wieder im Rahmen deiner Tatort-Serie, Tatort Steiermark, aufbereitet. Wann wird man das lesen können?
Am Wochenende nach dem Erscheinen des Podcasts ist geplant, dass die Serie erscheint. Wenn nicht aktuell was passiert und wieder geschoben werden muss, weil sie sollte schon vorige Woche erscheinen.
Okay, ja, dann hoffen wir, dass es ruhig bleibt in der Steiermark, sodass wir dann von diesem Fall lesen können. Wir freuen uns darauf, aber hier auf Delikt könnt ihr diesen Fall eben schon ein paar Tage vorher hören. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1992 und der Fall beginnt wie einer, der ja vielleicht nicht alltäglich ist, aber jetzt auch nicht als Kriminalfall besonders herausstechen würde. Es geht um den Konflikt zwischen einem Vermieter und seiner Mieterin, nämlich der pensionierten Chemikerin Margrethe J., die 66 Jahre alt war. Worum ging es in diesem Streit?
In diesem Streit ging es darum, dass der Wolfgang H., das war der Hausbesitzer, 25 Jahre alt, der hat offensichtlich da dieses Haus oder mehrere Häuser geerbt. Es ist um mehrere Wohnungen gegangen, um Millionen Beträge. Schilling auch damals, da ist mir einmal die Summe von 6 Millionen Schilling genannt worden. Er hat im Zuge dieser ganzen Erbschaftsgeschichte seine eigene Mutter aus der Wohnung geekelt, wollte, wie gesagt, die Wohnungen dann teuer, die Mietwohnungen, das darf man nicht vergessen, es waren Mietwohnungen, die Margrethe J. hat ja in so einer Mietwohnung gewohnt, die wollte er auch draußen haben, er wollte es, wie gesagt, verkaufen um teures Geld. Sie hat sich aber geweigert auszuziehen und er hat mit verschiedensten Methoden versucht, sie hinauszuekeln, wie einst seine Mutter. Er war dabei überhaupt nicht zimperlich und so hat sie die ganze Sache zugespitzt.
Aber sie ist geblieben, also sie hat darauf bestanden, in dieser Wohnung zu bleiben.
Sie ist geblieben, dass er dann zu einem heimtückischen Auftragsmord fähig sein würde, das hat man ihm auch wieder nicht zugetraut.
Du hast geschrieben, dass das spätere Opfer Margrethe J. dann eben an diesem Jännertag, am 25. Jänner 1992, einen Tag mit ihrer Familie verbracht hat.
Naja, da ist die Margrethe J. bei ihrem Sohn gewesen und dessen Familie, da hat sie den Tag verbracht, sie ist am Abend heimgekommen, hat ihr Auto in der Schörlgasse abgestellt und war dann auf dem Weg zum Haus. Das hast du auch schon erwähnt, 50 Meter vor dem Eingang ist sie dann zusammengebrochen, dort ist sie von einem Passanten gefunden worden. Sie ist ins Krankenhaus eingeliefert worden. Man hat dann festgestellt, dass eine Kugel in ihrem Kopf steckt, sprich ein Fremdverschulden. Und das hat natürlich die Polizei, hat Mordalarm gegeben. Die Spurensicherer sind eingetroffen in der Schörlgasse. Man hat Blutspuren sichergestellt. Die Mordgruppe hat mit Ermittlungen begonnen. Ist dann relativ bald auch auf den Hausbesitzer gekommen, weil die Angehörigen des Opfers gemeint haben, er könnte aufgrund seiner Art und Weise, wie er die Frau hinauseckeln wollte, mit der Tat etwas zu tun haben.
Ja, was man dazu sagen muss, die Frau hat am Tag der Tat, also die hat diese Tat zuerst noch überlebt und ist dann am nächsten Tag gestorben.
Die Frau ist dann am nächsten Tag gestorben und jetzt hat eigentlich das Mysteriöse oder dieses Rätselhafte im Zusammenhang mit diesem Verbrechen begonnen. Man hat festgestellt, das Projektil, was ihr aus dem Kopf entfernt wurde, war so deformiert, dass man dann nicht mehr vom Mord ausgehen konnte, sondern man hat dann vermutet, dass ein Querschläger, dass jemand geschossen hat, dass dein Projektil an der Mauer, einer Hausmauer abgeprallt ist und dass sie davon getroffen worden ist. Man hat gesagt, es kann nur ein Querschläger sein, man hat sich das nicht anders erklären können. Ein sogenannter Keller. Man hat aber dann die Hausmauern genauestens abgesucht, sogar mit Lupen, die Kriminaltechniker, und haben keine Kratzspuren, keine Abriebe, nichts feststellen können. Dennoch sagt, es kann nur ein Querschläger gewesen sein.
Ja, da stellt sich mir als Grazer die Frage, und ich nehme an, dass das 1992 nicht viel anders gewesen sein wird. Es wird jetzt nicht täglich geschossen in Graz. Also auch dieser Querschläger muss ja irgendwo seinen Ursprung haben.
Nein, es wird nicht täglich geschossen, aber es wird geschossen hin und wieder. Das gibt es durchaus, dass Leute auf Vögel schießen. Ich habe einen Fall in der Obersteiermark gehabt, da hat ein Postbediensteter auf Krähen geschossen und ein Projektil einen Tennisspieler getroffen hat am Tennisplatz. Man hat auch zunächst Mordalarm gegeben. Nächsten Tag hat sich dieser Täter gestellt und der ist wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Und solche Fälle gibt es natürlich immer wieder. Wir haben den Fall in der Obersteiermark gehabt mit dieser Mörderfamilie, wo ein Mädchen vom Fahrrad geschossen wurde. Es war auch ein Unfall, unter Anführungszeichen. Unfall, geht da immer um fahrlässige Tötung oder um grob fahrlässige Tötung.
Der Sohn hat da Schießübungen gemacht mit einem Bekannten.
Dabei ist das Mädchen getroffen worden, die zufällig vorbeigekommen ist. Das gibt es natürlich schon. Und die Ermittler sind dann ja auch aufgrund von Zeugenaussagen auf einen Hausmeister gestoßen, der öfters aus dem Fenster geschossen hat. Mhm. Man hat aufgrund des Projektils feststellen können, dass es sich um ein Kleinkaliber-Revolver handeln muss, Long Rifle Kaliber 22, und der hat eine solche Waffe gehabt. Mhm. Den hat man festgenommen. Und ein Kriminaltechniker der Polizei ist zu der Ansicht gekommen, mit dieser Waffe muss diese Frau getötet worden sein. Der Gerichtssachverständige hat allerdings dann festgestellt, mit dieser Waffe ist seit Monaten nicht mehr geschossen worden. Das Verfahren gegen den Hausmeister ist dann eingestellt worden. Er ist wieder auf freien Fuß gekommen und man hat weiter ermittelt.
Ja, und wie war das mit dem Hausbesitzer, eben der in diesem Streit stand, der diese Frau da ja unbedingt raushaben wollte aus dieser Wohnung? Hat man sich den dann noch genauer angeschaut?
Den hat man sich genauer angeschaut. Der war zum Zeitpunkt der Ermittlungen in Liechtenstein. Man ist mit ihm in Kontakt getreten, hat natürlich alles abgestritten und geleugnet. Ja, und somit sind die Grazer Mordermittler mal nicht weitergekommen.
Okay, also hier waren die Ermittler zunächst einmal in einer Sackgasse, aber 4 Wochen später kam es dann zu einem Vorfall mit Wolfgang H. Und zwar bei einer Grenzkontrolle, wie du schreibst.
Er ist von Liechtenstein über die Schweiz, wollte er in Feldkirch in Vorarlberg nach Österreich einreisen. Und er hat, was man weiß, zu viel Zigaretten mitgehabt. Die Zöllner haben ihn angehalten, wollten ihn vernehmen. Und er hat sich dann dort erschossen, vor den Augen der Zöllner mit einer Waffe, die er mitgehabt hat. Mhm. Jetzt ist natürlich, sind dann wieder Spekulationen aufgekommen. Hat diese Tat, dieser Selbstmord mit der Mieterin etwas zu tun?
Ja.
Es haben sich aber keine Beweise gefunden. Man konnte keinen Zusammenhang herstellen zwischen Selbstmord und zwischen der Tat in Graz.
Ja.
Man musste nach wie vor davon ausgehen, das war ein Querschläger, da hat jemand herumgeschossen und unabsichtlich die Frau getroffen.
Es bleibt halt trotzdem die Frage unbeantwortet, warum sich Wolfgang H. wegen so einer, im Vergleich zu einem Mord, würde ich jetzt sagen, fast sagen Lappalie, wie ein paar Zigaretten zu schmuggeln, dann vor den Zöllnern selbst richtet. Also diese Frage bleibt offen und auch natürlich die Frage nach dem Täter. Und das sollte es auch noch für einige Jahre weiterhin bleiben.
Ja, natürlich bleibt es offen, weil man schießt ja nicht wegen ein paar Zigaretten, die man halt illegal mit hat. Nicht?
Mhm.
Aber ausschließen kann man es natürlich auch nicht. Es haben sie Leute schon erschossen, weil sie einen Sachschadenunfall verursacht haben. Es passiert alles.
Ja.
Also man konnte es nicht ausschließen, aber man hat dann die ganzen Ermittlungen einmal vorübergehend stilllegen müssen, weil einfach, es hat sich keine Spur ergeben. Bewegung ist dann erst wieder in die Sache gekommen 1998, da ist die Grazer Polizei von der Kantonspolizei Schweiz dann informiert worden über einen Sachverhalt. Da hat es dann sogar schon ein Geständnis gegeben im Grazer Mordfall. Und zwar ist 2 Jahre vorher, im Jänner 96, hat eine Frau, die mit ihrem Ehemann in Scheidung gelebt hat, ein Paket erhalten, ein kleines Paket. Das war bei der Post, im Postkasten. Sie hat das herausgenommen, ist ins Wohnzimmer, hat das, weil sie verdächtig vorgekommen ist, auf den Wohnzimmertisch gestellt, ist zum Telefon gegangen und hat den angegebenen Absender angerufen, ob er das Paket tatsächlich abgeschickt hat.
Ja, es war ja auch die Zeit der Briefbombenserie in Österreich, also da war sie vielleicht schon ein bisschen alarmiert und hat diese Möglichkeit zumindest im Kopf gehabt.
Nein, ich glaube nicht, dass das mit Österreich was zu tun gehabt hat, dass die Gedankengänge da mit der österreichischen Briefbombengeschichte, das glaube ich nicht, ja. Aber sie hat mit ihrem Ehemann einen Rosenkrieg geführt, weil die haben in Scheidung gelebt und das waren fürchterliche Streitigkeiten. Und da wird sie vielleicht den Verdacht gehabt haben, dass da irgendwas von ihrem Mann inszeniert sein könnte. Ja. Auf jeden Fall, sie führt dieses Gespräch am Telefon, die beiden reden über dieses Paket und in der Zwischenzeit taucht die 13-jährige Tochter auf, ahnungslos natürlich, geht zu dem Paket und versucht das Paket zu öffnen und es kommt zu einer Explosion und das Mädchen ist sofort tot.
Der Absender drauf war nicht der echte Absender.
Nein,
mit
nein.
Dem sie, also der vermeintliche Absender, mit dem sie das Telefonat geführt hat.
Nein, der Absender war schon echt, den hat es schon gegeben. Der hat aber nichts gewusst, dass sein Name auf diesem Paket angegeben ist.
Ja.
Das haben sie aufgeklärt und in der Zwischenzeit ist eben das mit der Tochter passiert. Das war eine fürchterliche Tragik natürlich. Und jetzt ist der Ehemann unter Verdacht geraten.
Naheliegenderweise.
Der Motiv wäre natürlich da. Rosenkrieg, Scheidung, das klassische Motiv für solche Geschichten. Auf jeden Fall, er ist dann festgenommen worden und es hat sich dann aber relativ rasch herausgestellt, dass er mit der Tat nichts zu tun hat. Aber es ist sein Bruder in den Fokus gekommen. Der ist in den Fokus der Ermittler gerückt und der hat dann nach und nach zugegeben, wie das Ganze passiert ist. Er hat diesen Mord in Auftrag gegeben, er hat einen 30-jährigen Studenten, einen gewissen Martin G., kennengelernt. Dieser Martin G. war ein erfolgreicher Absolvent des Interkontinentalen Technikums in Rapperswil. Er sollte einmal den Betrieb der Eltern übernehmen, ist aber ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Was heißt auf die schiefe Bahn? Er hat zwiespältige Figuren kennengelernt, zwiespältige Menschen, die in irgendwelche dubiosen Geschäfte verwickelt waren. Und im Dunstkreis dieser Leute hat er verkehrt, hat immer Geld benötigt und hat natürlich nicht Nein gesagt, wie ihm der Schwager oder der Bruder des Ehemannes da gesagt hat, du bring meine Schwägerin um, du kriegst Geld dafür. Den Auftrag hat er angenommen, er hat von einem Militärartikelverkäufer dann eine Handgranate erworben und mit dieser Handgranate hat er dann die Bombe gebastelt und somit die 13-Jährige getötet. Aber dem Martin G., dieser Name ist nicht sofort gefallen, das hat sich hingezogen und erst 98 ist man dann direkt auf den Martin G. gekommen. Da hat dann einerseits der Auftraggeber den Namen genannt, andererseits hat der Martin G. in St. Gallen einen Banküberfall verübt und ist geschnappt worden. Und zu den Daten sollte er dann, es war 97 in etwa, sollte er vernommen werden. Und da hat er dann das gestanden, dass er die Bombe gebastelt hat, dass er den Auftragsmord in der Schweiz verübt hat, dass er die Bank ausgeraubt hat. Das hat er alles zugegeben. Und er hat sogar geprahlt damit, dass er ja schon den zweiten Auftragsmord verübt hat. Nämlich einen Auftragsmord hat er vorher schon begangen, 1992. Und ja, das war der Mord in Graz an der Margarita J., den man sich nicht erklären konnte mit dem deformierten Projektil, wie das geht.
Also kann man sagen, er wollte die Ermittler oder wen auch immer damit beeindrucken, dass es ihm gelungen war, dieses Projektil so zu manipulieren, dass er da alle in Graz täuschen konnte?
Das weiß ich nicht, ob das so war, aber es hat so ausgeschaut, denn er hat vor der Polizei damit geprahlt, so, man hat ja nichts gewusst. Der wäre, wenn er dort nicht anfängt mit diesen Aussagen, wenn er nicht, ja, ich habe eh schon einmal und kann, ist mir auf die Spur gekommen, so in etwa ist das abgelaufen. Ja. Wenn er jetzt nicht prahlt damit, ich könnte mir vorstellen, dass der Mord hat, ich bin fast überzeugt, an der Margarita J. bis heute noch oder heute noch ungeklärt wäre. Er hat dann ja das gestanden, dass er das bewusst gemacht hat, dass er das Projektil so deformiert hat, das hat er können, dass nach einem Querschläger ausschaut. Und er hat den Auftraggeber dafür genannt und das war niemand anderer als der Wolfgang H., der sich 92 im Februar, 4 Wochen nach der Tat, erschossen hat bei der Einreise in Feldkirch.
Und wie ist das Ganze dann abgelaufen? Also wie war die Verbindung zwischen den beiden und wie ist dieser Mord dann auch abgelaufen?
Ja, die beiden haben sich gekannt. Das war auch so, der Wolfgang H., das war ja so ein bisschen eine dubiose Figur und das war genau der Dunstkreis, der hat dazugehört, in dem sich der Martin G. bewegt hat. Und der hat ihm den Auftrag gegeben, damit er die Margarita J. los wird, weil sie nicht auszieht, er soll sie einfach umbringen. Und der hat die Idee gehabt, ja, wir basteln ein Projektil, das ausschaut, dass ein Querschläger ist oder ein Querschläger war, quasi, dass die Frau durch einen Unfall gestorben ist und das wäre ja beinahe geglückt. Und an dem 25. Jänner 92 haben die beiden Hausbesitzer und Mörder vor dem Haus Schörlgasse 23 gelauert. Und wie die pensionierte Chemikerin dann heimgekommen ist, ist der Martin G. von hinten auf sie zu, ohne dass sie offensichtlich was bemerkt hat und hat ihr in den Hinterkopf geschossen. Der Auftraggeber, der Hausbesitzer, hat auf der anderen Seite gewartet, hat den Mord beobachtet, den kaltblütigen, hinterhältigen Mord, muss man sagen. Das war ja wirklich eine abscheuliche Tat. Und danach sind beide die Frau ums Liegen gelassen, die ist zusammengebrochen, ist dann von einem Passanten gefunden worden und die beiden haben sie abgesetzt nach Liechtenstein.
Und das wäre ja auch wirklich, also der Plan hätte nicht nur funktioniert, sondern der Plan hat funktioniert.
Der Plan hat funktioniert und wenn der Martin G. nicht bei der Einvernahme im Zusammenhang mit 2 anderen Verbrechen, wie erwähnt, den Bombenanschlag und des Banküberfalls in St. Gallen, wenn er nicht anfängt, da zu reden und prahlt mit dieser Tat in Graz, ich bin überzeugt, dass die heute noch ungeklärt wäre.
Der Auftraggeber Wolfgang H. konnte nie dafür verurteilt werden. Du hast es gesagt, er hat sich Jahre davor selbst getötet. Aber zumindest kann man sagen, dass die Angehörigen hier dann ja im Nachhinein zumindest Gewissheit hatten, was da passiert war.
Die Angehörigen hatten jetzt Gewissheit. Das ist natürlich, jetzt kann man einmal ein Kapitel abschließen. Aber die waren immer überzeugt. Die waren überzeugt, obwohl es vorher keine Beweise gegeben hat, aber die haben immer gesagt, wie hat der Hausbesitzer was zu tun mit der ganzen Geschichte. Nur die Polizei konnte sich das nur so erklären, aufgrund dieses deformierten Projektils, dass das ein Unfall ist, sprich fahrlässige Tötung. Und da war ja dieser Hausmeister, der hat ja diese Waffe, eine ähnliche Waffe gehabt, der dann sogar vorübergehend in Haft gegangen ist, den hat man auch wieder freilassen müssen und trotzdem hat man gesagt, irgendwer hat da geschossen. Und das Projektil ist irgendwo abgeprallt, obwohl man keine Spuren gefunden hat an der Hausmauer, keine Kratzer, keine Abriebe, gar nichts. Den mit der Lupe gesucht, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ja. Man hat nichts gefunden. Fast der perfekte Mord.
Fast, eben, wenn der das nicht selbst
wenn
gesagt
er nicht
hat.
Selbst sich verrat dabei, wahrscheinlich hat er gesagt, jetzt möchte ich einen reinen Tisch machen und hat sich natürlich noch was eingebildet, dass er das so perfekt gemacht hat, dass da die Polizei ihn nie mit einem Auftragsmord in Verbindung bringen hat können.
Ja, ist eine Frage, die du wahrscheinlich oft gestellt bekommst, weil du das Stichwort jetzt erwähnt hast, ist vielleicht schon ein bisschen abgedroschen, diese Frage auch. Aber der perfekte Mord in deinen Augen, gibt's denn?
Nein, den perfekten Mord gibt's meiner Meinung nach nicht. Wenn ein Mörder unentdeckt bleibt, wenn eine Tat nicht geklärt werden kann oder wenn eine Tat unentdeckt bleibt. Es gibt ja Morde, wir haben ja Morde, die werden nicht als Morde erkannt. Ja. Wir haben ja auch einen Podcast aufgenommen mit einigen solcher Fälle, die dann nachträglich geklärt worden sind aufgrund von Gerüchten aus der Bevölkerung. Nicht? Mhm. Sonst wären die auch ungeklärt oder unentdeckt, als Morde unentdeckt geblieben. Da ist man auch von Selbstmord ausgegangen. solche Dinge gibt es, aber wenn es passiert, dass ein Mord nicht entdeckt wird, dass ein Mord nicht aufgeklärt werden kann, dann hat es mit Glück zu tun oder mit Schlamperei bei den Ermittlungen, was immer, da gibt es viele Gründe. Aber so perfekt, glaube ich, dass man sagen kann, das ist der absolut perfekte Mord, das gibt es nicht.
Ja, ich glaube, in dieser Sache würde ich dir fast widersprechen, weil erstens einmal, so wie du sagst, viele Morde bleiben wahrscheinlich unentdeckt. Man weiß gar nie, dass es ein Mord war, es wird nie ermittelt werden und dann ist es ja eigentlich der Fall.
Also nein, ist auch nicht der perfekte Mord, weil ich habe einmal eine Reportage darüber gemacht mit einer Gerichtsmedizinerin, die jetzt in Deutschland ist. Es hängt immer davon ab, wie genau laufen die Untersuchungen, wie genau ist der Gerichtsmediziner. Und da passt, wie gesagt, wenn der Mörder viel Glück hat, kann es passieren, dass er nicht entdeckt wird oder dass eine Tat nicht entdeckt wird. Aber da würde ich nicht vom perfekten Mord sprechen, sondern das ist halt dann Glück für den Täter, Glück für den, dass der Mord nicht entdeckt wird oder dass die Tat nicht geklärt werden kann, aufgrund verschiedener Umstände, sei es, weil der Arzt, der Beschauarzt schlampig gearbeitet hat, Fehler gemacht hat. Man darf sich ja nicht vorstellen, ein Beschauarzt, das spielt sich alles im Umkreis eines Opfers ab. Meistens kennen sie die am Land überhaupt nicht.
Wo der, die Hausärzte, ja, die eine enge Beziehung zur ganzen Familie und dann vielleicht nicht da ganz genau hinschauen.
Ja, natürlich. Ich habe solche Fälle gehabt, wo der Arzt gesagt hat, ja, der war in Behandlung, das ist ein typischer Herzinfarkt.
Ja.
Jahre später hat sich dann herausgestellt, dass er mit einem Kopfpolster
erstickt worden ist
zum Beispiel. Nicht? Das erkennst du nicht, der Beschauarzt kann das nicht, wenn er nicht ganz genau, Falzberg, eine Geschichte, Pfarrerköchin wird tot aufgefunden und die Leiche wird zur Beerdigung freigegeben. Und dem Mann von der Bestattung ist aufgefallen, dass Würgemerkmale am Hals sichtbar geworden sind, weil das muss nicht unbedingt gleich sichtbar sein. Die ist erdrosselt worden und die wäre verbrannt worden. Es wäre nie geklärt worden, dass diese Frau umgebracht worden ist, wenn nicht der Mann von der Leichenbestattung den Mordermittler gekannt hätte und der den angerufen hat und der ist dann mit einem Kollegen hinausgefahren und sie haben den Mord geklärt.
Ja, ein Faktor ist bestimmt immer auch, ob es überhaupt eine Leiche gibt, weil es gibt ja auch Fälle, wo ja die einfach verschwunden sind, also wo es keine Leiche gibt, weil sie vielleicht irgendwo versenkt worden sind oder in Säure aufgelöst. Das ist geht jetzt schon vielleicht sehr ins Mafiahafte, aber diese Dinge gibt es ja bestimmt auch.
Ja, Säure auflösen ist natürlich schon eine sehr aufwendige Geschichte und da hinterlässt man meistens auch Spuren, aber natürlich haben wir auch gehabt, wenn du dich erinnern kannst an den Glibitz-Dörl-Mord, haben wir einen Podcast aufgenommen, die ist zerstückelt worden, die Frau in der Badewanne und ihr Lebensgefährte hat sie am Glibitz-Dörl entsorgt, angezündet. Kopf, glaube ich, war auf der Betzen.
Ja.
Den hat er auf der Betzen entsorgt, der ist dort gefunden worden. Und wäre nicht eine kleine Wäschemarke, die ist nicht verbrannt. Anhand dieser Wäschemarke hat man dann festgestellt.
Die Wäscherei, glaube ich, konnte man ausfindig machen und so die Identität.
Dann ist man auf die Identität gekommen und dann natürlich ist es das übliche Prozedere, der Lebensgefährte, der angezeigt hat, sie ist nach Italien gefahren und so weiter und so fort und ist seither verschwunden. Aber hätte man diese Wäschemarke nicht gefunden, hätte Glück gehabt, so gehe ich jetzt einmal.
Ja.
Aber deshalb kann man, glaube ich, nicht vom perfekten Mord sprechen.
Okay, Hans Breitegger sagt, es gibt den perfekten Mord nicht. Vielleicht ein Fall für die Kommentarspalten zur Folge auf Spotify. Ihr könnt gerne diskutieren oder Beispiele nennen, warum es den perfekten Mord gibt oder nicht gibt. Das würde uns interessieren, das zu lesen, was ihr darüber denkt. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast, Hans Breitegger. Und vielen Dank euch fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt mir auch, wenn ihr Fragen, Kritik, Feedback oder was auch immer zu diesem Podcast habt, schreiben an david.knees@kleinezeitung.at. Bis bald, ciao.